Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Raute oder nicht? Das war eine der großen Fragen, bevor heute Abend das traditionelle Kanzlerinnengemälde von Angela Merkel enthüllt wurde. Wir sprechen über den Maler und natürlich auch darüber, ob das Gemälde gelungen ist. Dann geht es bei der Manifesta 16 Ruhr weiterhin um aufgerichtete Kirchenbänke. Die Künstlerin Dorothee Bielfeld erhebt einen Plagiatsvorwurf gegen die Biennale. Die aktuelle Arbeit Elevation des Künstlers Nassan Tour habe starke Ähnlichkeiten zu ihrem Werk Aufrichtung aus dem Jahr 2010. Gestern hat die Künstlerin bei uns im Programm Konsequenzen gefordert.
Ich habe die Manifesta Ruhr vor der Eröffnung der Ausstellung gebeten, dieses Objekt nicht zu zeigen. Und ich fordere weiterhin, dass die öffentliche Präsentation eingestellt wird.
So Bielfeld. Und wie Künstler Nassan Tour und die Manifesta auf diesen Vorwurf reagieren, dazu gleich mehr. Und damit herzlich willkommen hier in Fazit mit der Kultur vom Tage. 2010 hat die Künstlerin Dorothee Bielfeld eine Installation mit aufgerichteten Kirchenbänken in der Christkönigkirche in Bochum gezeigt. Schon im Vorfeld gab es zudem eine Gedenken-Sammelbox, für die die Besuchenden aufgefordert wurden, ihre Gedanken aufzuschreiben. Aktuell ist im Rahmen der Manifesta 16 Ruhr, nur wenige Kilometer entfernt, ebenfalls eine Arbeit mit vertikal aufgestellten Kirchenbänken zu sehen. Sie stammt vom Künstler Nassan Tour, der auch einen partizipativen Ansatz in die Installation integriert. Menschen konnten im Vorfeld anonym teilen, was sie bewegt. Und im Lauf der Ausstellung schnitzt Tour diese Gedanken in die alten Holzbänke ein. Gestern hat sich die Künstlerin dann hier in Fazit geäußert und der Manifesta ein Plagiat vorgeworfen.
Ich habe mich an die Manifesta Ruhr gewandt, weil ich die Parallelen zwischen diesen beiden Arbeiten sehr auffällig finde. Und ich fordere weiterhin, dass die öffentliche Präsentation eingestellt wird.
So Dorothee Bielfeld. Heute konnte ich vor der Sendung mit Nassan Tour sprechen und ich habe ihn gefragt, wie er sich diese doch erstaunlichen Ähnlichkeiten zwischen den Arbeiten erklärt.
Ja, zunächst erstmal war ich selber total erstaunt über die E-Mail, die ich bekommen habe von Frau Bielfeld. Ich kannte sie überhaupt nicht und kannte auch die Arbeit nicht. Also ich habe auch mit dem Ruhrgebiet wenig zu tun und diese Arbeit, die vor 15 Jahren dort gemacht worden ist, dass vertikale Bänke aufgestellt worden sind, die ähneln vielleicht eventuell aus einem bestimmten Blickwinkel, aber meine Arbeit hat so viele andere Komponenten, also diese Prozesshaftigkeit, die ja über einen Zeitraum mit Schnitzereien auch die Bank sich verändert. Ja, das sind alles viele, viele Sachen, die gar nicht dann so ähnlich sind. Und ich war einfach nur verdutzt, dass da so eine harsche E-Mail gekommen ist und auch keine weitere Kommunikation dann groß stattgefunden hat, außer dass man mich des Plagiats beschuldigt. Für mich persönlich aus dem kompletten Nichts. Also ich wusste von nichts, von der Arbeit, die so ähnlich auch aussieht, sondern die Arbeit ist entstanden, als ich mit René Block, also dem Kurator und Dekorateur und Leone Herwig, damals eine Ortsbegehung von circa Dreivierteljahr gemacht hatte und ich die Bänke dort ja unbenutzt in so einem Vorraum gesehen habe und dann relativ klar war, dass ich darauf schnitzen wollte, weil ich auch viele Arbeiten mit Schnitzungen auch mache, dann auch mit Texten arbeiten möchte, die in der Kooperation, also partizipativ sein sollen. Diese Bänke als so eine Art Leinwand dienen sollten für Texte, die dann auch leserlich den Besuchern zugänglich werden. Für mich ist das Wichtigste eigentlich an der Arbeit dieser partizipative Teil, dass man Sachen, die eventuell eher im Inneren sind, auch teilen möchte und dass Leute das auch lesen können
Nun gab es diesen Anteil ja in etwas anderer Form auch in Dorothee Bielfelds Arbeit aus dem Jahr 2010. Sie hat ja auch Stimmen gesammelt im Vorfeld, die dann aber in Papierform zu sehen war.
Wie gesagt, ich kann nur betonen, dass ich meine Arbeit einfach komplett eigenständig gemacht habe, mit Bezügen zu ganz vielen Arbeiten, die ich davor auch schon mache, also sprich ja, Texte sammeln von Menschen, die wiederum wiedergeben, Sachen zu verrücken, Sachen einzuschnitzen und dadurch dann auch eine neue Form zu bilden. Und das habe ich eigentlich in der Konzeption gemacht, die ich dann auch abgegeben hatte. Und bis zu dem Tag, als ich dann geschnitzt habe und da vor Ort war und die Ausstellung dann schon angefangen habe, habe ich nichts von diesen Arbeiten gewusst oder gekannt.
Jetzt steht hinter Ihnen ja auch ein Kurationsteam der Manifesta. Hätten Sie sich da vielleicht gewünscht, dass dieses Team sich im Vorfeld eben auch informiert und nochmal nachrecherchiert, was es da eben auch in der Region schon gab, damit so ein Fall wie jetzt gar nicht erst zustande kommt?
Vielleicht haben die das auch gemacht, ich weiß es nicht. Also es ist, glaube ich, also von meiner Seite schwierig zu sagen, ob das ihre Aufgabe ist. Ich kann nur sagen, dass ich, wenn ich solche Konzepte mache, ich bin ja Konzeptkünstler, auch immer dann auch nochmal google. Und ich habe dann auch nochmal geschaut selber, als ich diese Ideen hatte, hatte ich dann gleich geschaut, irgendwie vertikale Kirchenbänke und wie auch immer im Kontext von zeitgenössischer Kunst oder Kunst. Und ich habe wirklich nichts erstmal gefunden darüber. Deswegen bin ich einfach meiner Konzeption dann weitergegangen. Und diese Arbeit dreht sich ja auch nicht um diese vertikalen Bänke, sondern die dreht sich eigentlich darum, dass diese Texte, diese inneren Werte dann dort als Leinwände dann am Ende stehen. Also diese Bänke kriegen ja über den Zeitraum der Manifesta eine ganz andere Haut, eine ganz andere Visualität, auch nochmal, wie sie jetzt dastehen.
Jetzt sind Sie natürlich auch ein sehr etablierter Künstler. Wie geht es Ihnen denn damit, dass sich da jetzt eine andere Künstlerin eben nicht mehr gesehen fühlt? Wie kann das jetzt auch weitergehen?
Ich weiß es nicht, weil ich habe ja selber eigentlich ein mentales Problem jetzt, weil ich natürlich auch total aufgelöst bin, was diese Anschuldigungen anbetrifft. Ich bin ja auch nur ein Mensch und versuche meine Arbeit sehr ernst zu nehmen. Ich lehre, ich habe Studierende und das ist natürlich für mich nicht einfach, auf einmal von jemandem solche Anschuldigungen zu bekommen, die von meiner Seite halt komplett neu sind und dass so eine Arbeit in dieser visuellen Ästhetik zumindest auf den ersten Blick sehr ähnlich ist. Das bedeutet halt, dass es irgendwie anscheinend so ist. Aus meiner Perspektive ist das eine unglaublich schwierige Situation, weil ich etwas vorgeworfen bekomme, wo ich überhaupt nichts von meiner Seite damit zu tun habe und ich auch mir nichts vorwerfen kann. Ja, das macht es aber für mich auch nicht einfacher. Es ist sehr schwierig für mich gerade.
Dorothee Bielfeld verlangt weiterhin, dass Elevation abgebaut werden soll. Sie haben jetzt auch einen Anwalt eingeschaltet, damit daraus jetzt keine Sackgasse entsteht. Welche Rolle könnte denn die Manifesta jetzt auch einnehmen, das Team der Manifesta, um irgendwie konstruktiv aus diesem Prozess herauszugehen?
Also Frau Bielefeld hat einen Anwalt konsultiert, ohne mit uns gesprochen zu haben und auch vor Ort zu sein. Das Angebot gab es von der Manifesta auch in der E-Mail und ich würde auch gern mit ihr sprechen. Also ich bin Künstler und arbeite künstlerisch und natürlich musste ich auf dieses Anwaltschreiben von Frau Bielefeld reagieren und dass jetzt auch alle Presse irgendwie versucht wird, also die alles zu trommeln. Ich werde gerade bombardiert mit E-Mails, das Plagiatsvorwurf und wie auch immer und mir geht es wirklich nicht gut dabei.
Das sagt der Künstler Nassan Tour hier in Fazit. Dorothee Bielfeld hatte sich im Vorfeld allerdings an das Kurationsteam und die Leitung der Manifesta gewandt. Kurz vor der Eröffnung hat sich das Team auch bei ihr zurückgemeldet, im Namen der Direktorin Hedwig Fein. Zitat aus der Mail vom 20. Juni, die Fazit vorliegt. Der 20. Juni, also der Tag der Eröffnung der Manifesta. Auch wenn wir nachvollziehen können, dass zwischen den beiden Arbeiten gewisse visuelle Ähnlichkeiten wahrgenommen werden können, kommen wir zu der Einschätzung, dass sich Elevation und Aufrichten wesentlich voneinander unterscheiden. Auf Grundlage unserer bisherigen Prüfung sehen wir derzeit keinen Anlass, die Präsentation der Arbeit zu entfernen oder zu verändern. Zitat Ende. Ja, und darüber habe ich vor der Sendung mit Katrin Lutz, der Pressesprecherin der Manifesta, gesprochen. Glauben Sie, dass diese Mail die richtige Reaktion auf die Nachricht von Dorothee Bielfeld war?
Also zunächst mal sicherlich diese Mail auch als Teil einer wahrscheinlich umfangreicheren Kommunikation zu verstehen. Und natürlich gibt es verschiedene Herangehensweisen. Hier wird jetzt sehr klar ein Faktum definiert, aber es geht natürlich um mehr und um was Größeres. Und natürlich sind wir jetzt nach dem großen Zuspruch, den unsere Manifesta gefunden hat, wo es eben darum geht, Kirchenräume zu öffnen, ist man natürlich schon sehr betrübt, wenn man dann doch sehen muss, man will Communities kreieren und muss dann doch feststellen, nicht alle fühlen sich in diese Communities eingeschlossen, sondern eher ausgeschlossen, ungerecht behandelt und sieht sich dann offenbar auch in der Verlegenheit, die Medien hinzuzuziehen. Das muss man mal ganz klar sagen, bedauern wir auch sehr und das kommt vielleicht jetzt in dieser einzelnen Passage, die Sie zitieren, nicht wirklich zum Ausdruck. Wir verstehen das, was wir schaffen und auch geschafft haben, auch als Schutzraum für Kunst und Künstler, für ihre Kreativität und ihre künstlerische Freiheit, ihre Originalität. Und das liegt uns so oder so am Herzen. Und wir nehmen diesen Fall wirklich sehr ernst und bewegen ihn hin und her. Und er hat auch verschiedene Aspekte, die ich gerne noch etwas eingehen möchte. Ja. Denn das Thema ist ja ein komplexes.
Da würde ich gerne noch eine Rückfrage stellen, wenn Sie auch diese Schutzräume ansprechen und dass Sie Künstlerinnen und Künstlern auch mit Ernsthaftigkeit begegnen wollen. Jetzt kam dieser Vorwurf von Frau Bielfeld ja schon vor der Eröffnung auf die Manifesta zu. Und Kuratorin Leonie Herweg hat gestern im Gespräch betont, dass ihr Bielfelds Arbeit aus dem Jahr 2010 nicht bekannt war. Ich nehme an, dass ihr Co-Kurator René Block sie auch nicht kannte. Sehen Sie da vielleicht auch einen Fehler in der kuratorischen Arbeit, wenn Sie das jetzt aufarbeiten in Ihrem Team? Auch wenn man die Arbeit nicht kennt von Frau Bielfeld, spätestens in dem Moment, in dem die Bewerbung von Dorothee Bielfeld mit einem Kirchenbankprojekt für die diesjährige Manifesta ankam, hätte man da doch schon recherchieren können.
Also sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich jetzt nicht diejenige sein kann, an dieser Stelle diesen ganzen komplexen Prozess nochmal aufzuarbeiten. Ich möchte nur was sagen zum Thema, was Plagiat eigentlich bedeutet, wie komplex das auch ist und dass am Ende auch traurigerweise dann doch die Juristen diejenigen sind, die Experten oder vielleicht auch nicht, das ist noch eine andere Frage, ob solche formalen Überlappungen im Repertoire von Werken verschiedener Künstler nun wirklich dem Zufall geschuldet sind oder gar einer Absicht unterliegen. Natürlich, wir haben uns so auf unsere Fahnen geschrieben als Manifesta bei uns, bevor überhaupt irgendwas gemacht und produziert wird, wird recherchiert in die verschiedensten Richtungen. Was hat wissenschaftlichen Bestand? Wo geht es um Rechte anderer Menschen, um Perspektiven und so weiter und so fort? Und das Internet ist da natürlich ein ganz wichtiges Hilfsmittel für uns. Aber es gibt keine perfekte Recherche. Die Kuratoren haben recherchiert, aber es kann eben immer wieder Lücken geben, wenn dem so ist, dass der Künstler das vielleicht wirklich nicht auf dem Screen hatte, muss man doch sehen, dass er vielleicht auch, also dass er ja nicht ganz bei Trost gewesen sein muss, wenn er so platt ein Plagiat von einer Kollegin am fast ähnlichen Ort irgendwie übernimmt.
Beide, Dorothee Bielfeld, die auch immer noch fordert, das Kunstwerk von Nassantur abzuhängen und auch Nassantur mittlerweile haben Anwälte eingeschaltet.
Genau.
Wie kann die Manifesta denn jetzt vielleicht trotzdem auch noch in diesem Prozess Verantwortung übernehmen? Was kann die Rolle in der weiteren Aushandlung für die Manifesta sein?
Gut, Sie sagen es ja selbst, es sind eben jetzt möglicherweise anwältliche Schritte die nächsten. Das macht manche Dinge nicht immer einfacher, aber Sie können sich darauf verlassen und ich hoffe, das ist auch etwas deutlich geworden, dass wir das sehr ernsthaft auch im Zeichen des Dialogs, der für uns ganz zentrale Methode ist, weiter angehen werden. Wir von unserer Seite haben Frau Bielfeld einmal wieder das Gespräch angeboten. Vielleicht nimmt man das als Gelegenheit, das ist jetzt nur so eine Idee von mir, nochmal so eine Art Symposium zu dem Thema zu entwickeln, denn darüber müssen wir uns ja auch im Klaren sein. Und wahrscheinlich ist das Plagiat als Erfindung so alt wie die Kunst selbst. Und gerade in diesen Zeiten, wo wir alle von KI sprechen, ist ja einmal mehr die Frage, wie kann auch künstlerische Originalität geschützt werden? Und von daher tun sie, wenn man es jetzt konstruktiv sieht, natürlich ganz viele grundsätzliche Themen auf. Und so hoffen wir, auch wenn es jetzt juristisch wird, dass eine Großzügigkeit unter Kollegen im Anspruch auf künstlerische Originalität dann doch in den heiligen Hallen der Manifesta im Ruhrgebiet ihren Platz findet.
Also sagen Sie abschließend, bei der Manifesta sind in diesem Fall keine Fehler passiert?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das, wie gesagt, müssen andere beurteilen. Ich sehe jetzt meine Aufgabe hier nur, diese Zusammenhänge nochmal zu klären. Und wie gesagt, wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass es sich hier der Plagiatshebel nicht ohne weiteres ansetzen kann, sondern sind im Austausch mit dem Künstler auch der Meinung, dass dieses Werk wirklich in bester Intention von der Sache her entstanden ist und es natürlich, das kann er besser erklären, auch im Formalen, auch im Konzeptuellen ganz, ganz starke entscheidende Abweichungen gibt. Aber eben, manche Ideen liegen halt vielleicht auch in der Luft, in der sakralen Luft.
Das sagt Katrin Lutz, die Pressesprecherin der Manifesta 16 Ruhr. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass wir hier uns auch nochmal unsere Position darstellen konnten.
Irgendwann werden sie neben mir hängen. Das ist der Spruch, den Angela Merkel 2007 Altkanzler Gerhard Schröder gedrückt hat. Aber bislang war da noch nichts zu sehen im ersten Stock des Kanzleramts in Berlin. Und das ändert sich jetzt, denn auch Angela Merkel hat ihr Gemälde für die Kanzlergalerie. Und heute wurde es im Berliner Bode-Museum vorgestellt. Elke Buhr, die Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol, war für Fazit dabei, ist jetzt bei uns im Studio. Hallo.
Hallo.
Im Vorfeld war ja irgendwie nicht so viel durchgesickert, außer der Name des Künstlers, Jérémy Kérard. Der war schon bekannt, falls Sie jetzt denken, das habe ich ja noch nie gehört. Das macht überhaupt nichts. Das ist auch ein eher unbekannter Künstler. Bislang erst 28 ist er alt. Was sieht man denn jetzt auf diesem Gemälde?
Es ist, wie da kunsthistorisch schön gesagt wurde, ein Kniestück en face. Das heißt, sie ist vom Knie aus aufwärts zu sehen. Sie steht, sie stützt sich auf einen Tisch auf. Die andere Hand hängt locker herunter. Sie trägt einen ihrer typischen Jacketts, diesmal in Blau, eine Bernsteinkette und schaut einen an. Also sie schaut die Betrachtenden an mit einem so ganz sanften Lächeln. Also sie musste sehr, sehr lange dafür stehen. Und sie hat, glaube ich, auf Fotos, die da auch zu sehen sind, sieht man, dass ihr Gesicht eigentlich viel ernster war, aber er hatte ihr ein bisschen eine freundliche Note gegeben.
Aber die Raute, die ist nicht zu sehen.
Nein, keine Raute. Und ein Hintergrund, der so ein bisschen Ockerfarben ins Goldene spielt und ein sehr, sehr schöner goldener Rahmen, aber nichts in Schwarz-Rot. Also das heißt, Schwarz-Rot-Gold ist nicht drin.
Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie das Gemälde jetzt gesehen haben?
Ein klares Na ja. Also wenn man sich länger damit beschäftigt und näher rangeht, dann sieht man vor allen Dingen, die Augen sind sehr schön. Also die Augen blicken einen richtig an, die sind richtig gut gelungen. Auf der anderen Seite sind so Details, auf die man ja immer achtet, wie die Hände zum Beispiel. Also die Hände, finde ich, die hat er gar nicht hinbekommen. Also es gibt so eine Hand, die sieht ganz künstlich aus. Die andere Hand, da sagte ein Kollege scherzend, guck mal, nur vier Finger.
KI vielleicht.
Ja, liegt wohl an der Perspektive. Das Bild ist recht konventionell gemalt. Also der hat sich auch da wenig Freiheiten genommen. Es ist halt so, hat so ein bisschen breiteren Strich, aber es ist wirklich sehr, sehr zurückhaltend konventionell gemacht. Und die Idee war wirklich, da ihren Charakter, ihre Persönlichkeit zu erfassen. Und die ist halt auch ja, zurückhaltend, freundlich, gleichzeitig in sich ruhend. Und interessant finde ich, man sieht das Alter natürlich im Gesicht und das Gesicht wird fast ein bisschen männlich, also durch die Art, wie es gemalt ist, was ja aber oft bei älteren Frauen so ist, dass man es dann irgendwann gar nicht mehr so unterscheiden kann.
Na gut, nach 16 Jahren Kanzlerinnenschaft, das kann man einem vielleicht auch mal ansehen. Wie ist Angela Merkel denn auf diesen recht unbekannten Künstler gekommen?
Ganz lustig, der hat ihr einfach geschrieben und hat gesagt, er hätte Interesse, das zu malen. Das ist aber schon einige Jahre her, 2022 hat er geschrieben, dann hat sie sehr lange überlegt, dann hat sie ihn getroffen. Und am Ende war es, glaube ich, vor allen Dingen so eine Art Sympathie, weil sie wusste, sie muss ja sehr lange mit dem Zeit verbringen und die haben sich wohl sehr gut unterhalten und ja, sie fand ihn nett. Bei der Vorstellung des Bildes im Bode-Museum hat sie das dann auch erklärt.
Ich habe relativ lange gewartet, um mich zu entscheiden, wie dieses Porträt entstehen soll. Und der Grund war ganz einfach, ich brauchte Abstand. Ich wollte das Entstehen eines solchen Porträts nicht einfach wie so ein Punkt auf einer To-Do-Liste abarbeiten, sondern ich wollte Freude an einem solchen Vorgang haben. Ich war vorher noch nie porträtiert worden und deshalb die Entscheidung mit Bedacht fällen.
Also Angela Merkel war heute Abend mit dabei, der Künstler natürlich auch, Jérémy Kérard. Wie hat er diesen Prozess wahrgenommen?
Ich glaube, für ihn war das alles extrem aufregend und für ihn war halt wichtig auch, dass er sich auch diese Zeit nimmt, um diese Person kennenzulernen, die halt einer anderen Generation angehört und der ja auch erstmal näher kommen muss. Und er hat die Herausforderung eigentlich auch ganz schön beschrieben.
Wie wird man ihrer Amtszeit gerecht, aber auch Ihnen als Menschen, den ich über die letzten Monate kennengelernt habe? Sie wurden über 16 Jahre tausende Male fotografiert. Für mich und ich glaube auch für Sie war klar, dieses Bild soll anders sein. Eines, das sich langsam entwickelt.
Jeremy Kerra über diesen Prozess gemeinsam mit Angela Merkel. Jetzt gibt es gerade ja auch viele junge Menschen in Deutschland, die ganz verklärt auf diese Zeit zurückschauen, die Angela Merkel auch wieder richtig feiern, die Gen Z, die Millennials. Hat das vielleicht auch was mit dieser Generation zu tun, dass sich Angela Merkel dafür so einen jungen Kandidaten entschieden hat, dass sie eben die Jugend auch im Blick haben wollte?
Vielleicht. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Trotzreaktion oder so. Sie wollte alle Erwartungen unterlaufen und hat das auch geschafft. Also es gab ja viel Spekulation, von wem sie sich malen lassen würde. Vielleicht von einer Frau aus dem Osten, Cornelia Schleime oder so. Und man hätte natürlich irgendeinen Maler, eine Malerin vielleicht auch erwartet, die großes Renommee hat, die bekannt ist. Stattdessen hat sie wirklich jemanden genommen, den niemand kennt, der ganz am Anfang seiner Karriere ist. Und sie hat das nicht gemacht, weil sie sich nicht auskennen würde. Also sie hat auch nochmal sehr schön erzählt, dass sie eigentlich schon als Kind immer gerne in die Museen gegangen ist. Ihre Oma in Pankow wollte nie mit, aber sie fand das Bode-Museum immer ganz toll und sie kennt sich eigentlich wirklich aus mit der Kunst. Der Sohn ihres Mannes, Adrian Sauer, ist ja auch ein Konzeptkünstler, ein Fotograf. Das heißt, sie kennt sich in der Szene eigentlich aus, aber sie hat extra jemanden genommen, den niemand kennt und ist da ihren eigenen Weg gegangen. Eigentlich ganz interessant.
In 3 Monaten soll dieses Gemälde, das bis Oktober noch zu sehen ist, im Bode-Museum dann eben ins Kanzleramt gebracht werden und dann ist die Kanzlergalerie auch voll. Da ist dann kein Platz mehr, zum Beispiel für einen Olaf Scholz. Was wird denn da dann passieren?
Gute Frage. Ich denke mal, die können umhängen. Also es gibt ja die sogenannte Petersburger Hängung. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch so nennen möchte, aber da kann man die ganze Wand ja vollhängen, nach oben und nach unten. Jetzt ist halt das Lustige, das Gemälde von Gerhard Schröder ist ja von Immendorf gemalt worden und das ist so eine komische Goldplakette, so ganz protzig. Und sie kommt jetzt halt mit diesem Ocker, was das so ein ganz bisschen andeutet, aber dann aber auch zeigt, ich bin überhaupt nicht so protzig wie er. Also das ist vielleicht sogar das Interessanteste an diesem Bild, dieses Verhältnis.
Ja, und damit wird Ihre kleine Spitze von 2007, irgendwann hänge ich neben Ihnen, Herr Schröder, dann auch wahr. Vielen Dank, Elke Buhr, für die Eindrücke.
Gerne.
Ja, und bevor das Gemälde dann im Kanzleramt aufgehängt wird, ist das Merkel-Porträt von Jeremy Kerra, wie gesagt, noch bis Anfang Oktober in Berlin im Bode-Museum zu sehen. Unmenschliche Arbeitsbedingungen in der Produktion und globale Umweltzerstörung. Jährlich landen weltweit rund 120 Millionen Tonnen Kleidung im Müll. Recycelt wird kaum etwas. Und besonders problematisch ist dabei die Fast Fashion. Extrem günstig in der Produktion, auf Masse getrimmt und alles extrem schnelllebig. In Frankreich wurde jetzt ein Gesetz verabschiedet, das die Produktion von Wegwerfmode zumindest eindämmen soll. Julia Borutta berichtet.
Frankreich, das kleine gallische Dorf, wehrt sich gegen die Übermacht der chinesischen Billiganbieter. Diese Lesart sei etwas zu rosig, finden Kritiker des neuen Gesetzes. Aber selbst sie erkennen an, dass das Parlament einen wichtigen Schritt getan hat. Flore Berlingen, Ökoaktivistin und Spezialistin für Recyclingfragen in der Modebranche, lobt im ARD-Interview:
Cette loi, c'est une avancée en termes de culturel.
Das Gesetz ist ein kultureller Fortschritt, weil der Regulierungsbedarf anerkannt wurde und die Tatsache, dass die Geschäftspraktiken der Ultra-Fast-Fashion schädlich sind, für die Umwelt, aber auch für die heimische Produktion.
Made in France ou du Made in Europe.
Schädlich, weil nach Angaben des französischen Modefachverbandes jedes Jahr 828 Millionen Ultra-Fast-Fashion-Kleidungsstücke den französischen Markt überschwemmen. Hosen, T-Shirts, Pullis, die im Schnitt nur 6 Euro kosten und oftmals ungetragen im Müll landen. Schädlich aber auch, weil die Billigstoffe, aus denen die Billigklamotten gefertigt sind, die Gesundheit gefährden. Das betonte im Vorfeld der Abstimmung der französische Handelsminister Serge Papin. Unsere Behörden haben 700 Produkte getestet. 70% davon entsprachen nicht unseren Normen. 45% waren sogar gefährlich. Die gesamte Ultra-Fast-Fashion wäre ohne Mikroplastikfasern nicht vorstellbar. Die Deutsche Umwelthilfe hat bei ultra-billiger Kinderkleidung teils 12.000-fach überschrittene Grenzwerte für Ewigkeitschemikalien festgestellt. Diese Praktiken sollen nun bestraft werden. Mit einem sogenannten Produktionsmalus. Wenn die Modelabels zu viele Produkte so billig anbieten, dass sich eine Reparatur nicht lohnt, werden sie zur Kasse gebeten. Das solle die Produzenten abschrecken, weiter in Hochfrequenz zu produzieren, erklärt Flore Berlingen. Sie können den Strafzahlungen entkommen, wenn sie ihre Arbeitsweise ändern. Die zweite zentrale Maßnahme des Gesetzes sieht ein Werbeverbot für Ultra-Fast-Fashion vor. Das klingt besonders griffig, ist aber in der juristischen Umsetzung besonders kompliziert. Denn laut EU-Direktive dürfen die Mitgliedstaaten nicht eigenständig ganze Branchen regulieren. Deshalb sieht das nun beschlossene Gesetz vor, dass Frankreich für jedes einzelne Unternehmen, das es mit einem Werbeverbot belegen will, Ausnahmen in Brüssel beantragen wird. Der Vorsitzende des Nationalen Bekleidungsverbandes in Frankreich, Pierre Talamont, begrüßt diesen Vorstoß. Das Gesetz war notwendig und wir können stolz sein, weil Frankreich eine Pionierin bei der Bekämpfung von Ultra-Fast-Fashion ist. Aber was ist mit herkömmlicher Fast-Fashion von Zara, H&M, Primark und anderen? Öko-Aktivistin Berlingen kritisiert, die Lobby war hier sehr erfolgreich. Sie haben erreicht, dass beide Regulierungskriterien, also die Breite des Sortiments und der Anreiz zur Reparatur, greifen müssen, damit die Ware als Ultra-Fast-Fashion eingestuft wird. Heißt also, wer zwar sehr viel auf den Markt wirft, aber zu einem Preis, der die Reparatur noch lohnenswert macht, entkommt der Bestrafung. So haben sich europäische Modegiganten wie H&M oder Zara dem Gesetz entzogen. Der Vorsitzende des französischen Bekleidungsverbandes Talamont verteidigt diesen Ansatz. Unternehmen wie Zara, H&M oder Primark sind ja physisch vor Ort. Sie bezahlen Miete, beschäftigen Menschen, sie deklarieren, was sie verkaufen, sie bezahlen Umsatzsteuer und Importsteuer und auf diese Weise tragen sie zum Volksvermögen bei. Chinesische Produzenten wie Shein bekämpfen, ohne europäische Unternehmen zu bestrafen. Frankreich ist dieser Spagat vorerst gelungen. Ob sich die Ultra-Fast-Fashion wirklich eindämmen lässt, wird auch davon abhängen, wie die Verbraucher sich verhalten. Für sie soll es in Zukunft eine Handlungsempfehlung geben. Qua Gesetz müssen Ultra-Fast-Fashion-Anbieter Schildchen an ihren Kleidungsstücken anbringen, mit einem Hinweis darauf, dass sich Zurückhaltung, Wiederverwendung und Reparatur lohnen.
Eine kollektive Aufgabe, nicht nur in Frankreich. Julia Borutta aus Paris über ein neues Gesetz in Frankreich, das die Produktion von Fast Fashion eindämmen soll.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Streit um das Kennedy Center in Washington spitzt sich weiter zu. Jetzt verklagt die Washington National Opera das Kulturzentrum auf 17 Millionen Dollar. Die Oper wirft dem Center vor, zugesagte Spenden und Stiftungsgelder nicht ausgezahlt zu haben. Außerdem sollen Marketing und andere Unterstützungsleistungen eingestellt worden sein. Das Center weist die Vorwürfe zurück. Der Rechtsstreit fällt in eine turbulente Zeit. US-Präsident Donald Trump hatte den Vorstand des Kennedy Centers neu besetzt und selbst den Vorsitz übernommen. Daraufhin beendeten zahlreiche Künstler und Kulturinstitutionen ihre Zusammenarbeit mit dem Haus. Zuletzt hatte Trump den Vorsitz aufgegeben. Auch ein Schriftzug mit seinem Namen musste nach einer Gerichtsentscheidung Mitte Juni vom Gebäude entfernt werden. Die Rückgabe von Raubkunst aus der Kolonialzeit geht weiter. Die Schweiz hat jetzt 18 sogenannte Benin-Bronzen an Nigeria zurückgegeben. Die Kunstwerke wurden bei einer Zeremonie am Nationalmuseum von Lagos übergeben. Sie stammen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Britische Soldaten hatten sie 1897 bei der Plünderung des damaligen Königreichs Benin geraubt. Zuletzt befanden sie sich in Museen in Zürich und Genf. In den vergangenen Jahren haben bereits mehrere europäische und nordamerikanische Museen Benin-Bronzen zurückgegeben. Viele hundert Objekte befinden sich aber immer noch in Sammlungen in Europa und den USA. Die Ausstellungsreihe Skulpturprojekte Münster nimmt Gestalt an. Rund ein Jahr vor der Eröffnung haben die Veranstalter erste Standorte und Künstlerinnen und Künstler der Ausgabe 2027 vorgestellt. Zum 50-jährigen Bestehen soll die Ausstellung stärker als bisher auch Stadtteile außerhalb der Innenstadt einbeziehen. In Projekten sollen sich internationale Künstler mit Themen wie Gemeinschaft, Migration und dem Wandel von Stadtvierteln beschäftigen. Die Skulpturprojekte Münster finden seit 1977 alle 10 Jahre statt. Sie zählen zu den wichtigsten Ausstellungen für Kunst im öffentlichen Raum weltweit. Die kommende Ausgabe beginnt im Juni 2027. Nach vielen Jahren in Heidelberg zieht das Festival für iberoamerikanisches Theater Adelante an das Staatstheater Darmstadt. Die erste Ausgabe dort ist für Oktober 2027 geplant. Im Mittelpunkt steht dann Chile. Das Festival findet parallel zur Frankfurter Buchmesse statt, die das südamerikanische Land als Ehrengast begrüßt. Adelante bringt seit vielen Jahren Theaterproduktionen aus Spanien, Portugal sowie Mittel- und Südamerika nach Deutschland. Mit dem Umzug soll das Festival künftig in Darmstadt weiterentwickelt werden.
Lange Zeit hatten Frauen keinen Zugang zu Kunstakademien. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es dann erste Gruppen, die sich unter anderem aus diesem Grund ausschließlich Künstlerinnen angeschlossen haben. Der Verein der Künstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin zum Beispiel. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es dann die ersten feministischen Kollektive in Kalifornien, Woman House oder die 1985 gegründeten Guerilla Girls. Und in dieser Tradition steht auch das vor wenigen Jahren gegründete Leipziger Künstlerinnenkollektiv Materialistin. 8 Personen, die alle natürlich eine ganz eigene Handschrift mitbringen. Und die stellen aktuell gemeinsam in Berlin im Hamburger Bahnhof aus. Und unser Kunstkritiker Carsten Probst hat die Ausstellung Matter of Care, Care of Matter gesehen. Hallo, Herr Probst.
Hallo, guten Abend.
Was bringen die Künstlerinnen mit in den Hamburger Bahnhof?
Ja, also erstmal muss ich sagen, unter diesem Titel, unter diesem Namen Materialistin könnte man sich eigentlich auch wirklich eine radikal feministische Pop-Art-Gruppe vorstellen, die also so mit sehr viel verschiedenen Bling-Bling-Installationen das ganze Kunstgewerbe und den Kunstbetrieb auf die Schippe nimmt. Aber ich habe dann festgestellt, die sind gar nicht so versessen auf diese pseudomateriellen Werte. Sie interessieren sich wirklich für die Wirkung und die Vielfalt künstlerischer Materialien und was die so bedeuten. So erklärt es auch die Bildhauerin Laura Eckert.
Materialistin bezieht sich auf das Material. Wir claimen den Begriff natürlich auch ein bisschen für uns. Also weg von Konsum auf das Material zurückführen. Ne? Es ist wirklich grundlegend in gewisser Weise auch für den Betrachter, sich physisch dem Material zu nähern, den Raum zu teilen, sich beeinflussen zu lassen, sich dem Gegenüber zu stellen, den eigenen Körper als Material zu begreifen, das steht auch im Raum.
Also das Gegenteil von Konsum und Bling-Bling, Frau Oehlschlegel, das alles wirkt relativ bodenständig. Alle beteiligten Künstlerinnen arbeiten analog. Darauf legen die auch sehr großen Wert. In der Ausstellung sieht man also keine irgendwie künstlich erstellten Medienwelten. Die einzige Videoarbeit zeigt eine Materialassemblage von Wiebke Rahn, die so wie eine große Abrisshalde, also diese Arbeit wie eine große Abrisshalde aussieht, in einem ständigen Loop, dann aber dauerhaft in sich selbst zusammenfällt und wieder schwerelos aufersteht. Und Laura Eckert, die wir eben gehört haben, arbeitet wiederum in Stein und Holz, also in diesen ganz klassischen bildhauerischen Materialien. Und ihre Skulpturen zitieren auch Fragmente klassischer Plastik, setzen sie zu neuen, halb abstrakten Körpern zusammen. So mit so einem geometrischen Postamenten bilden sie dann so eine Raumstruktur, die so ein Wechsel ist aus erstarrten und lebenden Materialien. Agnes Lammert wiederum formt aus Keramik, Wachs, Gips oder Beton, so amorphe Figuren, so halb Wesen, halb Ding, die scheinen fast so Tiefseelebewesen, Pflanzen oder Organen nachempfunden zu sein und wirken berührbar und verletzlich und zugleich so wie Erscheinungen aus einer ganz eigenen Welt. Also das ist wirklich Skulptur in einem wirklich auch sehr griffigen Sinn.
Ja, und auch viele unterschiedliche Themen und Materialien, die da zusammenspielen, so klingt's zumindest für mich. Gab's nicht doch irgendwie so eine Art Programm oder Agenda oder Geschichte, wie man das zum Beispiel eben auch von den Guerilla Girls oder auch von Pussy Riot kennt?
Ja, also ich glaube, mit so einer Agenda wie von den Guerilla Girls oder Pussy Riot kann man das eher nicht vergleichen. Pussy Riot ist ja so eine Widerstands- und Aktivistinnengruppe, die ja teilweise unter Lebensgefahr, muss man sagen, für Meinungsfreiheit im Russland unter Putin kämpft. Und die Guerilla Girls wiederum sind eigentlich aus der westlichen Institutionenkritik erwachsen als radikale feministische Aufklärerinnen. So eine explizit kämpferische Agenda kann ich eigentlich bei den Materialistinnen jetzt nicht erkennen, auch wenn sie sich auf ihren Fotos natürlich sehr tough geben, aber Agnes Lammert, die ich eben schon als Künstlerin ein bisschen genannt habe, gehört zu den Gründungsmitgliedern von Materialistin und sie sagt zur Programmatik der Gruppe:
Wir neigen nicht dazu, wie vielleicht andere Kollektive in der Kunstgeschichte es gemacht haben, Manifeste zu verfassen. Das ist nicht unser Ansatz. Aber es gibt Dinge, die uns auf jeden Fall allen wahnsinnig gemeinsam sind und eine krasse gemeinsame Leidenschaft. Und was man vielleicht schon auch merkt, ist, dass wir sehr, sehr analogen Zugang zum Kunstschaffen haben. Also der direkte Zugriff, das Handeln mit der Hand, das ist was, was uns wahnsinnig motiviert und vorantreibt und was wir hoffen, dass das auch ankommt.
Also das ist so ein bisschen so eine Back-to-the-Roots-Agenda, du kommst mir vor, zurück zu den Wurzeln händischer Tätigkeit, künstlerischer händischer Tätigkeit, zum Material, zum physischen Naherfahren des Materials. Und Sam Butterwheel, der Direktor des Hamburger Bahnhofs, der die Ausstellung auch co-kuratiert hat, meinte, man frage sich bei den Arbeiten, die man hier sehen kann von Materialistinnen, eigentlich nur, wie sie entstanden seien, aber nicht, was die Künstlerinnen sich dabei gedacht haben. Und das sei eigentlich auch das Entscheidende an diesen Arbeiten.
Ja, vielleicht noch ein kurzes Wort zur Entstehung. Was wissen Sie darüber? Und hat es Sie am Schluss auch überzeugt, der Ansatz?
Ja, entstanden ist die Gruppe eigentlich auch so als ein loser Zusammenschluss unter Künstlerinnen verschiedener Altersgruppen, die sich einfach in Leipzig aus verschiedenen Richtungen der Bundesrepublik eingefunden haben, die sich einfach erstmal einen Raum erkämpfen wollten sozusagen. Die arbeiten aber alle auch einzeln, also nicht kollektiv im Sinne von Kollektivwerken. Und als Einzelkünstlerin haben sie ihre Arbeiten bisher auch eher in kleineren Institutionen präsentiert. Als Kollektiv sind sie nun tatsächlich am Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen, dem größten, dem renommiertesten Museum für Gegenwartskunst in Deutschland. Also die Strategie scheint aufzugehen. Nur, dass der Hamburger Bahnhof das zeigt, das stand ja sozusagen, oder das ist ja schon bemerkenswert, weil der Hamburger Bahnhof selber in den letzten Jahren öfter im Zentrum von ziemlich erbitterten Kunstdebatten stand und jetzt eben zurück zu den Wurzeln der Kunst, zum Körper, zur Berührung, zum Material. Das scheint nach den vielen Jahren solcher ziemlich ermüdenden Kunstdebatten, eskalierenden Kunstdebatten derzeit ein Trend zu sein und der ist anscheinend gerade im Zentrum der Gegenwartskunst in Deutschland angekommen.
Vielen Dank für das Gespräch, Carsten Probst. Und die Ausstellung Matter of Care, Care of Matter im Hamburger Bahnhof in Berlin vom Kollektiv Materialistin, die können Sie noch bis zum 14. März 2027 sehen. Serien zu einem guten Ende zu bringen, das ist ja gar nicht so leicht und steht jetzt einer sehr erfolgreichen Serie bevor, dieser Schritt. The Bear erzählt die Geschichte eines Sternekochs in Chicago, der den Familienimbiss übernimmt. Ja, ob das glückt in Staffel 5 und was es mit einer neuen britisch-deutschen Koproduktion aus der Reihe Verbrecher und Verfolgungsjagden auf sich hat, das erzählt Simone Schlosser.
Es ist ein angemessenes Serienfinale, sowohl im Guten wie im Schlechten. Die Staffel ist hektisch, chaotisch und mitunter etwas langatmig. Aber auch das war immer schon Teil dieser Serie. Es wird geflucht und geschrien, aber die 8 Folgen sind auch überraschend heilsam. The Bear gilt zwar als die Serie, die Sterneküche popkulturell erschlossen hat, doch im Kern war es immer schon vor allem eine Erzählung über Verlust und Trauma, über Zusammenhalt und sich durchkämpfen im Angesicht des Untergangs. Und das ist diesmal durchaus wörtlich gemeint.
Was haben wir hier? Der Abfluss ist verstopft.
Irgendwas da drin knurrt uns an.
Wisst ihr, was da geht?
Die Staffel spielt weitgehend an einem einzigen Tag und Abend. Und sie beginnt ähnlich atemlos wie einst die allerersten Folgen. Es regnet in Chicago, ununterbrochen. Eine Sintflut geht nieder auf die Stadt. Die Straßen sind geflutet, das Restaurant steht unter Wasser. Und eigentlich ist der Timer längst abgelaufen, der in der letzten Staffel die Zeit runtergezählt hat, bis dem Restaurant das Geld ausgeht. Doch das Team macht weiter. Beharrlich, entschlossen und mit einem neuen Spirit. Was diese letzte Staffel auszeichnet, die Serie überwindet endlich das, wofür sie zuletzt kritisiert wurde. Diesen Teufelskreis aus Trauer und Aggression. Sinnbildlich dafür steht ein neuer Timer, der diesmal aber nicht rückwärts läuft, sondern vorwärts.
Worauf ich hinaus will, ist, dass wir unseren Fokus neu ausrichten, und zwar auf Maximierung.
Geht's dir auch wirklich gut?
Absolut.
Okay, Maximierung. Ich meine, das gefällt mir.
Wird ein toller Tag.
Okay, das wird ein toller Tag.
Das Ende ist versöhnlich. Nachdem zunächst schief geht, was nur schief gehen kann, wachsen alle über sich hinaus. Naiv? Vielleicht. Kitschig? Durchaus. Aber die Serie bleibt sich und ihren Figuren treu, auch in ihrer Bildsprache. The Bear erzählt mit einer ähnlichen Hingabe von Menschen und Gerichten und rückt beides so nah heran, dass jede Regung sichtbar wird. Man merkt dieser Staffel an, wie schwer es den Serienmachern fällt, ihre Figuren gehen zu lassen. Doch am Ende ist diese Staffel vielleicht genau das, was wir alle gerade brauchen. Eine kollektive Therapiesitzung und ein Schnellkurs in achtsamer Kommunikation. Oder um es mit den Worten der Serie zu sagen, im Grunde sind wir alle gute Menschen. Wir benehmen uns nur manchmal wie Idioten. Das gilt ähnlich auch für diese Serie, Prisoner auf der Flucht. Ein Thriller über ein ungleiches Paar und eine Erzählung von Moral und Werten. Die beiden Hauptfiguren sind Tibor und Amber. Er ist ein ehemaliger Auftragsmörder, der als Kronzeuge aussagen soll. Sie ist eine Justizbeamtin, gerade zurück aus der Babypause, die ihn zu Gericht begleitet. Doch der Transport geht schief, sie werden überfallen, entkommen, sind aber von nun an und für einen großen Teil der Serie zusammengekettet. Mit einem paar Handschellen, deren Schlüssel verloren gegangen ist. Und ihnen bleibt keine andere Wahl, als zusammenzuarbeiten.
Die wussten, dass du verlegt wirst und wo man den Transporter am besten angreift. Pegasus hat einen Maulwurf bei der NCU.
Ja?
Oh, fuck. Werden die uns töten?
Ziemlich sicher.
Die Serie Prisoner ist ein Thriller im besten Sinne. Eine rasante Jagd mit Explosionen, Verrätern und einer Organisation, die im Hintergrund Rechtsextreme mit Waffen ausstattet und in Europa den ganz großen Coup plant. Dass diese Serie funktioniert, liegt auch an ihrer Besetzung. Allen voran die Deutsche Leonie Benesch. Die war bislang eher in ruhigen Rollen zu sehen. Hier jedoch spielt sie eine skrupellose Killerin, die auf Amber und Tibor angesetzt wird und sich durch nichts aufhalten lässt.
Und die Frau, die hinter dir her ist? Die du trainiert hast? In was hast du sie trainiert?
Im Leute umbringen.
Während die beiden fliehen, wächst zwischen ihnen eine fragile Allianz. Erst recht, als Ambers Familie ins Visier gerät. Klar, ist das alles hochgradig konstruiert und unglaubwürdig, aber die Serie erzählt spannend und mit Tempo und einem gerade noch angemessenen Maß an Küchenpsychologie, sodass ihre Figuren nicht zum Klischee verkommen. Gegen Ende ist zwar nicht jede Wendung schlüssig, unterhaltsam bleibt das Ganze dennoch. Und was will man mehr von einem Thriller?
Simone Schlosser mit einem Blick auf zwei neue Serien. Prisoner ist in der ARD-Mediathek zu sehen und alle Staffeln von The Bear gibt's auf Disney+. Bislang haben wir es geschafft, in dieser gesamten Fazitausgabe erfolgreich nicht über Fußball zu sprechen, aber das ändert sich jetzt mit der Kulturpresseschau und Gregor Sander.
Das Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen das kantig-gallige Team aus Paraguay scheint den Zustand unseres Landes perfekt darzustellen. Nur ein erfolgreiches Deutschland ist lebenswert, überschreibt Ulf Poschardt am Tag 1 nach dem Ende seiner Herausgeberschaft bei der Tageszeitung Die Welt in eben dieser seine Schmähschrift gegen die lustlosen deutschen Kicker, die dann so beginnt. Zum dritten Mal hintereinander nach 2018 und 2022 versagt Deutschland auf deprimierende Art. Aus einem Land ehrgeiziger, intelligenter, siegessüchtiger Athleten ist ein Hort fahler Mittelmäßigkeit geworden. Gut, nun könnte man erwidern, das jammert der Poschardt doch eigentlich jeden Tag und egal, was gerade passiert ist. Aber er bekommt Unterstützung vom Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Jürgen Kaube, der auch fragt, spiegelt sich im Fußball die deutsche Krise? Wenig überraschend beantwortet auch er diese Frage mit Ja und formuliert das so. Die Frage nach dem Stolz verbindet das öde Desaster der Fußballer mit der Stimmung im Land. Stuttgart 21 wird Stuttgart 31. Nur 60% der Züge sind pünktlich. Die Wachstumsprognose liegt bei 0,5%. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist auf dem Höchststand seit 2013. Und wer nun auf ein klitzekleines bisschen Aufmunterung hofft, weil schließlich war das gegen Paraguay ja doch nur ein Fußballspiel und kein Weltuntergang, dem liest der FAZ-Herausgeber wie folgt die Leviten. Die Ansicht, wir seien etwas Besonderes und in vielen besser als die anderen, klingt inzwischen wie eine Beschwörung. In das Gejammer über die Lage spielt der Glaube hinein, wir verdienten sie nicht. Das lähmt die Entschlusskraft, an ihr etwas zu ändern. Auch Gerhard Matzig hat in der Süddeutschen Zeitung wenig Hoffnung für uns. Ein Land ergraut, titelt er und meint damit nicht etwa die Haarfarbe seiner Leserinnen und Leser, sondern Autos in Skyscraper-Grau, Kleidung in Shadow-Grau und auch Möbel und Häuser sind farblos. Über das Verblassen der analogen Welt. Auch er baut seine Theorie unter anderem auf das schlechte Spiel der deutschen Kicker auf oder zumindest auf die Berichterstattung darüber. Als die Nationalmannschaft bei dieser WM ihr fahriges 1:2-Geschiebe gegen Ecuador ablieferte, trug die ARD-Moderatorin Esther Sedlacek ein Bläsergrau, das man fußballerisch nur als Vorstufe zum Schwarz der Trauer interpretieren kann. Etwa 80% der neu zugelassenen Autos seien achromatisch und auch sonst fehlt matzig jede Buntheit im Land. Smartphones, Laptops und Kopfhörer, die früher gern schreiend farbig waren, gibt es inzwischen bevorzugt in Titan-Natur. Sogar die McDonald's-Filialen, früher in clownesker Farbpracht gehalten, verblüffen inzwischen mit Anthrazit und Schiefergrau im Interieur, während die Kinderzimmer voller Sad Beige sind. Angesagt sind dort Erdtöne in Beige, Weiß oder, aber das ist fast schon eskapistisch, Taub. Doch vielleicht liegt dieses Mausgraue ja doch viel tiefer in uns und weniger in der Passqualität von Joshua Kimmich. Auf diesen Gedanken kann kommen, wer noch einmal die Welt aufschlägt. Reisen, ohne Tourist zu sein, fordert hier Michael Pilz und stellt 9 Urlaubsregeln für alle, die unterwegs als Local durchgehen wollen, auf. Der Weltautor empfiehlt etwa immer auf den Habitus der Gastgeber zu achten oder unauffällig zu fotografieren. Regel Nummer 2 klingt beispielsweise so. Denken Sie nie, dass Ihnen etwas zustünde, weil Sie es sich durch Ihre harte Arbeit verdient hätten. Erheben Sie, nur weil Sie die Einwohner für zuwendungsbedürftig halten und sich selbst für wohlhabender, keine Ansprüche. Seien Sie einfach da und mit sich selbst im Reinen, rät uns Pilz, und ist das nun eigentlich sympathisch oder bloß ein Zeichen dafür, dass wir selbst in unserer Paradedisziplin dem im Ausland Pool und Strand liegen rechtzeitig mit Handtüchern belegen, nun auch noch ins Hintertreffen geraten wollen?
Gregor Sander hat in die Feuilletons von morgen geschaut und das war's für heute in Fazit. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und sag Tschüss.